Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Captain America Brave New World von Julius Onner. Es ist wahrlich keine Mindermeinung zu sagen, dass dieser Film eine Katastrophe ist. Die Frage ist jedoch, wie konnte das geschehen? Wer nur sagt, Disney ist nun einmal in einer tiefen Krise, hat zwar recht, aber wohl doch noch keine Antwort auf die Frage, wie denn so etwas unterlaufen kann. Die Antwort ist größer als Marvel und Disney. Zunächst müssen wir auf die Produktionsgeschichte kurz eingehen. 180 Millionen Dollar soll dieser Film gekostet haben. Man hat nach dem Dreh im Jahr 2023 ein Testscreening veranstaltet und das Publikum war überhaupt nicht begeistert. Man diskutierte, man ordnete Nachdrehs an, manche Insider berichten. Im Prinzip habe man nochmal einen kompletten Film gedreht und dann diese Szenen zusammengesteckt mit dem vorhandenen Material. Man hat Figuren nachträglich in die Geschichte eingefügt. 5 Drehbuchautoren waren an dem Ganzen beteiligt. Ein zweites Testscreening kam. Wieder gab es Veränderungen. Das Testpublikum war nicht begeistert. Ein drittes Testscreening sorgte auch nur für gemischte Reaktionen. Man hat den Kinostart verschoben. Nun ist der Film zu sehen im Kino und man weiß zwar nicht, wie die früheren Versionen aussahen, aber wahrscheinlich hat es nur Verschlimmbesserungen gegeben, denn man merkt an vielen Szenen, dass diese nur notdürftig zusammengeklebt sind. Vieles ist sehr billig gerendert. Das Weiße Haus im Film sieht ein bisschen so aus, als hätte man vor 20 Jahren versucht, etwas zu animieren. Wir können hier aber auch mit dem Drehbuchautor William Goldman sagen, nobody knows anything, keiner weiß irgendetwas. Denn in Hollywood gibt es immer wieder Leute, die glauben zu wissen, wie die Erfolgsformel aussieht. Man fragt ein Testpublikum, was zu optimieren ist und glaubt dann von diesem Testpublikum die richtige Antwort zu bekommen. Aber das Hollywood-Gesetz eigentlich lautet, dass keiner irgendetwas weiß. Vielleicht wäre sogar die erste Version die bessere gewesen als das, was hier herausgekommen ist. Hartgesottene Marvel-Fans sagen nun nein, um den Film zu verstehen, müsse man sich erst einmal die Serie The Falcon and the Winter Soldier ansehen. Nun ja, vielleicht empfiehlt es sich aber auch, lieber sich die Augen auszukratzen. Anthony Mackie ist als Captain America zu sehen, der nun in einem direkten Austausch mit dem Präsidenten von Amerika steht, Thaddeus Thunderbolt Ross, gespielt von Harrison Ford, der in etwa so fit ist wie Joe Biden. Jetzt kann man sich fragen, ob wir es hier nur mit einem schlechten Film zu tun haben, bei dem einiges daneben ging, die Drehbuchautoren keine gute Geschichte finden konnten und auch der Schnitt dann sein Übriges getan hat. Vielleicht ist das eine zu leichte Antwort. Beziehungsweise sollten wir immer begreifen, dass Filme, wenn sie an ein Massenpublikum gerichtet sind, natürlich auch sehr viel von dem transportieren, was derzeit so im Schwange ist. Die Marvel-Krise, von der man ja durchaus sprechen kann, verlangt mehr Kontext. Denn worum geht es in Captain America Brave New World? Der Film handelt von einem US-Präsidenten, der erpresst wird und sich nicht unter Kontrolle hat. Er handelt von einem neuen, wertvollen Rohstoff namens Adamantium, der entscheidend ist für die kritische Infrastruktur der Zukunft. Es geht um die Weltmacht der USA und die Rivalitäten zu anderen Mächten. Der Präsident will nun die Avengers wieder zusammentrommeln, weil er im Alleingang wohl nicht mächtig genug wäre. Das alles deutet auf eine Schlüsselerzählung für unsere Gegenwart hin. Aber genau das liefert der Film nicht. Captain America Brave New World greift zwar derzeitige Konflikte auf, besser gesagt, sie werden gestreift, aber daraus wird kein schlüssiger Film. Die Frage lautet nun, warum nicht? Warum hat man eine solche Aneinanderreihung von Szenen, die zusammengenommen eigentlich keinen Sinn ergeben? Weshalb müssen noch mehr Figuren auftreten? Noch etwas wird hinzugefügt. Irgendwo wird ein alter Handlungsfaden wieder aufgegriffen, um ihn ein bisschen weiter zu spinnen, um doch am Ende nicht zu wissen, was man damit tun soll. Warum gibt es diese merkwürdige Struktur in diesem Film? Weshalb ist er deshalb auch so unsagbar langweilig? Nun, wenn wir über das Kino nachdenken, dann müssen wir auch erkennen, dass es nicht nur Intentionen gibt der Macher, sondern dass auch die Zeit selbst Filme hervorbringt. Wenn wir uns die Ronald Reagan-Ära vergegenwärtigen wollen, dann müssen wir uns natürlich Actionfilme der 80er Jahre aus Hollywood ansehen. Wenn wir die Merkel-Ära verstehen wollen, dann sind wir wahrscheinlich bei den Bibi und Tina-Filmen am besten aufgehoben. Brave New World kommt nun in einer Übergangsphase in die Kinos. Die USA torpedieren die westliche Weltordnung auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Externe, von Elon Musk und Peter Thiel rekrutierte Nerds, haben Zugang zur Verwaltung und sind dabei, den Staat umzubauen. Die Geschichte der geopolitischen Entwicklung ist noch offen. Gibt es mehr Deals oder mehr Kriege? Fest steht, die Idee von Amerika als einer leitenden Nation, nach der sich der sogenannte Westen ausrichtet, ist überholt. In der Obama-Ära hätte man diesen Film Brave New World noch sehr geradlinig erzählen können. Ein Präsident lässt sich da einmal korrumpieren, weil er dringend auf ein Medikament angewiesen ist. Dies hat Nebenwirkungen für ihn und die Demokratie. Captain America als nicht gewählter Akteur stellt nun den Status quo wieder her und bekommt dafür dann auch letztendlich den Dank des Präsidenten, der die ganze Zeit etwas vertuschen musste, nämlich dass er sehr krank ist. Es ist der Ausnahmezustand, der die Regel dann wieder installieren soll. Die Ordnung ist also hergestellt, ähnlich wie der Cowboy im Western manchmal gebraucht wird. Denken wir an The Searchers oder an Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Zugleich hätte man für den Rohstoff Adamantium eine mit den Vereinten Nationen abgestimmte Ordnung zur Gewinnung etabliert. Natürlich entsprechen solche Erzählungen dann nie der Realität, denn es war ja Barack Obama, der das Weltraumrecht ignorierte, damit seine Nation im Weltall bald Ressourcen ausbeuten kann. Aber dennoch hätte man an dieser Erzählung noch eine Weile festgehalten. Man hätte die Liberalisierung und Universalisierung von Rechten durch Captain America und seine Mitstreiter vorangetrieben und die Aufteilung in Gut und Böse wäre noch relativ leicht gelungen. Diese, sagen wir der Einfachheit halber, universalistische Erzählweise, die noch länger die unipolare Weltordnung aufrecht erhalten hat, als sie de facto in der Realität existierte, funktioniert in einer multipolaren Welt kaum noch. Darüber stolperten schon die Marvel-Filme der Amtszeit von Joe Biden. In dieser Phase war schon deutlich zu merken, dass sich diese universelle Erzählung nicht mehr so einfach vortragen lässt. Nun, da mit Trump und Musk an Marvel-Schurken und zugleich Marvel-Superhelden erinnernde Figuren das Weiße Haus erobert haben, steht Marvel vor einem Problem, das nicht nur auf schlechtes Management im Disney-Konzern zurückzuführen ist. Die Marvel-Filme haben ja durchaus eine antifaschistische Tradition. Zugleich aber haben sie den Personen- und Führerkult als eine wünschenswerte Vorstellung in den Köpfen der Zuschauer etabliert. Das westliche Publikum liebäugelte also durchaus mit einzelnen Figuren, die hart durchgreifen und die sich nicht vorher über Wahlen irgendeine Zustimmung zusichern müssen. Und man liebäugelte damit auch mit der Idee, warum sich eigentlich nicht gleich ausrichten auf ein paar Führergestalten, die es schon richten werden. Warum sich mit Institutionen, Bürokratie und letztendlich Demokratie abgeben, wenn jemand mit Superkräften es doch im Alleingang machen kann. Dass die Marvel-Filme in autokratisch geführten Ländern ebenso erfolgreich sind, verwundert nicht. Wie soll man aber jetzt weitererzählen mit Trump? Die Welt ist ja ohnehin aus den Fugen. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze spricht von der Polykrise. Und diese Krise spiegelt sich in einem Film wie Brave New World ganz deutlich wider. Der Film ist nur selbst ratlos und hat keine einfache Antwort mehr parat. Er weiß eigentlich gar nichts mehr und überdeckt dieses Unwissen damit, dass man immer mehr Nerdwissen generiert, dass man immer mehr Figuren einführt, die man aus der Vergangenheit kennen könnte. Immer weiter wird irgendetwas erzählt, nur um darüber hinwegzutäuschen, dass man eigentlich sehr blank dasteht. Ein wichtiges Indiz für diese These ist, dass wir es im Filmjahr mit einem Streit zu tun haben um einen wichtigen Rohstoff, ein Metall namens Adamantium, mit dem man sich kritische Infrastruktur sichern kann, mit dem man eigentlich die Weltherrschaft weiter aufrechterhalten kann. In gewisser Weise haben wir hier den Krieg um die Chips. Wir haben ja gerade erfahren, dass China es wohl auch geschafft hat, über Umwege Chips von Nvidia zu importieren, und entsprechend erbost ist man im Weißen Haus. Interessanterweise greift Marvel aber diesen Konflikt nicht direkt auf, ja, ist nicht mal bereit, China beim Namen zu nennen. Stattdessen haben wir eine Konstellation, die so aussieht, dass das Weiße Haus vor allem gegen Japan kämpft. Dabei ist ja Japan in den vergangenen 15 Jahren sehr dicht an die USA herangerückt, auch weil man eine Blockbildung gegen China anstrebt. Also man klammert diesen eigentlichen Konflikt, den wir in der Welt haben, aus, beziehungsweise man ersetzt China einfach durch Japan. China soll natürlich weiterhin ein wichtiger Absatzmarkt für Marvel-Filme sein, aber vielleicht zeigt sich darin noch mehr, denn wir wissen ja nicht, wird Trump in Zukunft mehr Deals mit China machen oder die Blockbildung, die Joe Biden verfolgt hat, weiter verschärfen. Ausgesprochen wird hier aber in aller Deutlichkeit die US-Hegemonie, und das mit einer neuen Ehrlichkeit, wie wir sie auch von J.D. Vance erleben können, wenn er beispielsweise bei der Münchner Sicherheitskonferenz auftritt. Bevor jemand anderes, sagt der Präsident im Film, sich dieses Metall sichert, sehen wir lieber zu, dass wir die alleinigen Herrscher darüber sind. Und dafür brauche ich die Avengers und brauche ich alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen, um meine Dominanz als US-Weltmacht durchzusetzen. Das war zwar immer, kann man sagen, die US-Strategie, nun aber wird es in aller Klarheit ausgesprochen, und auch das finden wir im Film wieder. Zudem ist interessant, dass dieses Metall ja auf dem Grunde des Meeres liegt. Das heißt, diese Scharmützel, die wir derzeit sehen im südchinesischen Meer, der Kampf um Taiwan, wo es ja letztendlich um die Tiefseehäfen geht, die China dort an der Küste von Taiwan bauen könnte, Trumps Expansion nach Grönland und seine Pläne für den Panama-Kanal, all das steckt natürlich in diesem Marvel-Film, aber man verweigert sich hier, eine klare erzählerische Richtung einzuschlagen. Ein weiteres Indiz ist das sogenannte Sokovia-Abkommen. Das hat ja Thunderbolt Ross einst selbst etabliert, um die Avengers einzuhegen in die internationale Ordnung der Vereinten Nationen. Wir wissen durch dieses Abkommen, das so aussah, dass die Avengers nur noch dann zu einem Einsatz können, wenn es die Zustimmung der Vereinten Nationen gibt. Dieses Abkommen hat dafür gesorgt, dass die Avengers sich zerstritten haben, dass eigentlich dadurch der Civil War ausgebrochen ist. Sie können ja nicht mehr mit diesem Abkommen souverän agieren, wie sie das vorher getan haben. Nun, als Ross dabei ist, als Präsident nun, mit Captain America zu planen, die Avengers wieder zusammenzuführen, steht auch dieses Sokovia-Abkommen im Raum. Woraufhin der Präsident gegenüber Captain America entgegnet, dass man dieses nicht unbedingt braucht, sondern man auf eine gemeinsame Abstimmung hinaus will, nämlich dass nur noch der Präsident und die Avengers zusammen in also einer ganz kleinen Gruppe entscheiden, was getan werden muss, und das wird dann auch getan. Das heißt, man verabschiedet sich hier oder man löst sich heraus aus der internationalen Ordnung. Etwas, was wir gerade in den USA erleben können, dass man G20-Treffen ignoriert, weil man nicht mit Südafrika zusammenarbeiten will, denn deren Schlagworte seien an sich schon woke oder wie immer man das dann rechtfertigt. Ein weiteres Indiz ist auch, dass wir es ja hier mit einem Präsidenten zu tun haben, der aufgrund von äußeren Einflussnahmen völlig außer Kontrolle gerät. Wir haben hier also den Trump der zweiten Amtszeit, der jetzt nicht nur der Reality-Star ist, der nun mit seiner ganz eigenen Art regiert, sondern wir haben ja weitere an seiner Seite bzw. im Hintergrund, die regieren. Peter Thiel, Elon Musk, und so ist es ja hier im Film, dass der Präsident ein gewisses Leiden hat, für das er Tabletten benötigt. Die erhält er von Samuel Stern. Diese Tabletten aber enthalten Gammastrahlung, was dazu führt, dass sich der Präsident dann in Red Hulk verwandelt. Er also völlig freidreht, könnte man sagen. In gewisser Weise ist das die Konstellation, die wir vorfinden, also dass Trump nicht alleine das Problem ist, sondern vor allem die, die Einfluss auf ihn haben, die ihn möglicherweise auch, weil sie hohe Gelder mobilisiert haben, damit er überhaupt ins Amt kommt, die ihn damit auch ganz klar beeinflussen können, die ihn zu ihrem Präsident machen. Marvel aber bleibt zu all dem, was hier tatsächlich ja hineingeworfen ist in die Geschichte, indifferent, um niemanden politisch auf die Füße zu treten. Der Film bleibt die ganze Zeit im Ungefähren. Dabei ist das Problem ja eines, das sich nicht lösen wird, solange die Realität so aussieht, wie sie aussieht. Das bedeutet auch, dass die Marvel-Filme vermutlich künftig immer so verworren aneinandergereiht sein werden. Es gibt keinen Ausweg, schon deshalb, weil die Blockbuster immer solche existenziellen politischen Fragen stellen. Und wenn man nicht mehr eine klare Erzählung haben kann, weil die Gegenwart sie einem nicht anbietet oder weil es vielleicht nicht gerade konform ist, diese zu haben, ist man darauf angewiesen, dann in dieser merkwürdigen Weise zu erzählen. Kommen wir aber noch einmal in einer anderen Weise auf diese Dramaturgie zurück. Neben dem weltpolitischen Kontext sollten wir noch eine weitere traurige Entwicklung zur Kenntnis nehmen. Die Aufzählung wird zur dominanten Erzählung. Diese Aufzählung meint nicht, dass etwas aufsummiert wird, um schließlich ein Ergebnis zu erhalten. Es geht einfach immer weiter und dann und dann und dann. Machen wir es ganz konkret. Nehmen wir die Booster Packs von Pokémon oder Marvel Sammelkarten. Diese Pakete enthalten eine Auswahl verschiedener Sammelkarten und mit etwas Glück ist eine sehr hochwertige Karte dabei. Bei Twitch und Whatnot gibt es stundenlange Streams, in denen Streamer ein Päckchen nach dem anderen aufreißen und eine Karte nach der anderen in die Kamera halten und kurz kommentieren. Es wird aufgezählt, mehr nicht. Mit unnützem Wissen werden die Köpfe so vollgestopft, bis sie zum Denken nicht mehr fähig sind. Captain America Brave New World verfährt im Prinzip nicht anders. In jeder Szene taucht eine weitere Figur auf, die wir aus einem alten Marvel-Film oder einer Serie kennen könnten. Betty Rose, Red Skull, Winter Soldier und so weiter. Am Ende nimmt der Film 20 Minuten lang Abschied. Jede Figur muss noch einmal einer neuen Figur begegnen. Man könnte sagen, hier wird ein Booster-Pack nach dem anderen geöffnet. Manche Figuren sehen dann etwas anders aus, wie sich auch bei den Pokémon-Karten immer wieder das entsprechende der Entwicklungsstadium der einzelnen Figur zeigt. Die Aufzählung aber fügt sich nicht mehr zu einer Erzählung zusammen. Das nächste Booster-Pack wartet schon, um aufgerissen zu werden. Die Krise des Marvel-Universums ist auch unsere Krise. Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.